Hallo, wir begrüßen euch zum Podcast Taktische Medizin der Bundeswehr. Ich bin Oberstabsfeldwebel Karl-Heinz Jakobs und gegenüber sitzt mir...
Und mein Name ist Oberfeldarzt Dr. Dennis Ritter. Ich bin Leitender Rettungsmediziner der Bundeswehr. Zusammen mit Karl-Heinz möchten wir euch die Themen der taktischen Medizin näher bringen und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Folge.
Wir begrüßen euch zu einem neuen Podcast im neuen Jahr. Wir haben diesmal ein passendes Thema zur Jahreszeit, auch wenn das Wetter noch nicht so passt. Aber Dennis, stell mal vor.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Auch von meiner Seite aus wünsche ich allen ein frohes, gesegnetes und gesundes und glückliches neues Jahr. Heute geht es im Schwerpunkt um das, was wir im Dezember schon angefangen haben. Wir hatten ja die Folge zum Thema Gebirgsmedizin und Gebirgsrettung. Und heute haben wir den Oberfeldarzt Enrico Stabs eingeladen. Enrico ist unter anderem auch der deutsche Sprecher im Cold Weather Panel und wir wollen uns heute mal in so ein Deep Dive zum Thema Kälte und Höhe wagen. Aber ich glaube, das Einfachste wäre, Enrico, wenn du dich einfach mal uns vorstellst. Einen wunderschönen guten Morgen in den Süden.
Auch von mir ein herzliches Hallo, auch gute Neujahrswünsche. Dennis, dann stelle ich mich kurz vor. Ich bin Facharzt für Anästhesie und habe meine Weiterbildung bis Ende 2020 im BWK Ulm gemacht. Also nicht nur die Weiterbildung, sondern habe dort natürlich auch als Anästhesist gearbeitet. Im OP, Intensivstation, Notaufnahme, alles was so dazugehört, inklusive Hubschrauber. Und in dem Zeitraum war ich auch ein paar Mal im Auslandseinsatz. Und seit 2021 bin ich hier in Bad Reichenhall der Brigadearzt für die Gebirgsjägerbrigade und war natürlich auch in dem Zeitraum hier mehrmals im Ausland, aber im Schwerpunkt natürlich zu Ausbildungs- und Übungsvorhaben, die aber alle was irgendwie mit Gebirge oder Kälte zu tun hatten.
Ja, dann fangen wir sozusagen direkt ins Detail mitgehend mit an. Wenn du sagst Gebirge, was für Besonderheiten haben wir denn, wenn wir über Gebirge sprechen? Wir hatten schon mit dem Oberstabsfeldwebel Jan darüber gesprochen, dass wir so verschiedene Höhenunterscheidungen machen. Aber das ist ja doch was anderes für so einen Flachland-Tiroler, wenn er auf einmal da hoch muss. Oder ich sag mal, was macht das an Besonderheiten aus?
Wenn wir uns über die medizinischen Besonderheiten im Gebirgskampf unterhalten, ich teile es immer ganz gerne so in drei verschiedene Aspekte auf. Wir haben einmal das Gebirge an sich, wo ihr euch ja letztes Mal schon drüber unterhalten habt. Es hat gekennzeichnet ist durch schwieriges und extremes Gelände, sprich unwegsam, steil, Absturzgefahr etc. beziehungsweise große Höhenunterschiede. Dann haben wir die Höhen, also die Höhenlagen, also ab 1500 Höhenmeter aufwärts und natürlich das kalte Klima. Und das alles, bringt natürlich gewisse Herausforderungen mit sich. Ja. Im Gebirge ist das Gehen im Gebirge an sich schon was eine Herausforderung sein kann, beziehungsweise eben auch, dass man über mehrere Höhenmeter ziemlich viel Gepäck mit sich tragen muss. Und das Ganze wird natürlich nochmal anstrengender beziehungsweise herausfordernder, wenn wir uns das vorstellen in der Kälte beziehungsweise auch eben in der Höhe. Und so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass jeder Aspekt für sich eine gewisse Herausforderung mit sich bringt.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, gerade das Gepäck, das Gewicht, was man zusätzlich mitschleppt, in Kombination mit der Höhe, also damit auch dem reduzierten Partialdruck von Sauerstoff, macht unheimlich viel aus. Versucht ihr jetzt schon, ich sag mal, möglichst wenig Gewicht mitzunehmen? Habt ihr da eure Ausrüstung so ein bisschen adaptiert? Aber wenn ich mir den normalen Bergsteiger angucke, dann versucht ihr ja wirklich mit Fancy Stuff möglichst an jedem Gramm zu sparen.
Ja. Das ist natürlich bei uns auch so. Das muss alles wohl überlegt sein, was ich jetzt an Gepäck mitnehme. Und da ist es dann auch so, dass zum Beispiel der Sanitäter, der dann da auch zu Fuß in der Gruppe oder im Zug mit unterwegs ist, sich ganz genau überlegen muss, was nehme ich jetzt an zusätzlicher medizinischer Ausstattung mit, um bestimmte Dinge, die im Gebirge passieren können, oder dafür handlungsfähig zu sein. Aber alles eben, wie du schon gesagt hast, vor dem Hintergrund Gewicht. Weil jedes Kilo, was ich zusätzlich mitnehme, braucht natürlich Ressourcen.
Wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Historie machen, was bedeutet Gebirgskampf eigentlich? Wo kommt das her? Ist das als militärische Profession schon eine ältere Geschichte?
Zu dem historischen Thema gibt es eine sehr gute Veröffentlichung von Raimund Lechner, der sich dem Ganzen im Detail widmet. Da sieht man ganz gut, dass die Anfänge von militärischen Operationen im Gebirge schon weit vor der Zeitrechnung liegen. Da gibt es das Beispiel von Alexander des Großen, der da über den Hindukusch mit seiner Armee marschiert ist und da sehr viele Ausfälle in seiner Truppe gab. Und das Ganze zieht sich ja so durch die Militärhistorie immer durch, dass wir bis zum heutigen Tag überall auf der Welt Auseinandersetzungen haben, die tatsächlich im Gebirge stattfinden, die in der Höhe stattfinden und wo jeder einzelne Punkt, der so für den Gebirgskampf spezifisch ist, sprich das Gebirge, das schwierige Gelände beziehungsweise die Höhe oder auch natürlich die Kälte, einen relativen Einfluss auf die Gefechtsführung haben beziehungsweise eben auf die Auseinandersetzung.
Was für Aspekte haben wir denn mit dabei? Also klar, jeder von uns weiß die Geschichte mit Hannibal und so weiter und so fort. Im Prinzip, was wir an normalen Erkrankungen haben, wenn wir uns dort in dem Bereich aufhalten. Also was haben wir dort zu erwarten?
Wenn wir jetzt über Diseases Non-Battle Injuries in diesen, ja, sagen wir mal, drei Einsatzräumen sprechen, Gebirge bzw. Höhe und Kälte. Ich glaube, Gebirge können wir da nur streifen, beziehungsweise werde das in dem letzten Podcast, denke ich, schon ganz gut besprochen haben, weil die Medizin bzw. die Erkrankungen, Verletzungen, die da vorkommen, unterscheiden sich ja nicht wesentlich von Traumata, die auch irgendwo anders im Gelände vorkommen können. Aber bei der Kälte und bei der Höhe wird's da schon ein bisschen spezieller. Aus meiner Sicht die wichtigste Erkrankung oder Gesundheitsstörung, über die wir da sprechen sollten, ist die Unterkühlung. Wir kennen ja alle die Unterkühlung aus dem Rettungsdienst und wissen ja, dass eine herabgesetzte Körperkerntemperatur sich sehr negativ auf das Outcome von Verletzten bzw. Schwerverletzten auswirkt. Und da reicht es aus, wenn an einem Sommerabend ein Verkehrsunfall passiert und der Patient selbst nach kurzer Zeit in der Klinik eine doch deutlich herabgesetzte Körpertemperatur hat. Und das ist in dem Zusammenhang natürlich, wie gesagt, im Hinblick auf das Outcome extrem relevant, Stichwort Koagulopathie. Und wenn wir jetzt in unsere Einsatzräume schauen, Gebirge bzw. eben auch die Kälte, dann ist es leicht nachvollziehbar, dass das natürlich deutlich schneller eintreten kann, sich nicht adäquat verhält, beziehungsweise auch natürlich, wenn es zu einer Verletzung oder in irgendeiner Form von einer Immobilisierung kommt von einem Soldaten. Und die Unterkühlung an sich ist ohne eine Verletzung auch schon sehr relevant, weil es einfach den Einsatzwert der Soldaten extrem herabsetzen kann. Die taktilen Fähigkeiten leiden darunter, wenn die Muskulatur kalt wird. Das Denken ist eingeschränkt und die Unterkühlung an sich, wenn sie weiter fortschreitet, wenn man nichts dagegen tut, kann natürlich auch schlussendlich zum Versterben eines Einzelnen führen. Von daher ist die Gesundheitsstörung aus meiner Sicht extrem relevant für unsere Einsatzräume.
Ja, und dann komme ich jetzt mal auf das Problem, dass halt die Retiheat ja in den hohen Höhen nicht funktioniert, also die aktive Wärmeerhalt. Arbeitet ihr dann mit einer HIPLA-Packung oder sowas?
Nein, also da werden die unterschiedlichsten Dinge genutzt. Was man jetzt schlussendlich als Wärmequelle nimmt, ist auch so ein bisschen dem geschuldet, was man mitnimmt. Bin ich fahrzeuggebunden unterwegs, bin ich weit vom Fahrzeug weg. Heißes Wasser hat grundsätzlich immer jeder dabei. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel das heiße Wasser aus einer Thermoskanne in eine Hygieneflasche füllen und das als Hitzequelle benutzen. Dadurch, dass wir nicht so häufig in so großen Höhen unterwegs sind, dass die Ready Heat nicht mehr funktionieren, ist auch die Ready Heat natürlich eine gute Wärmequelle, um jemand vor dem Weiter auskühlen zu bewahren.
Jetzt hätte ich da mal eine Frage. Was bedeutet eine passende Höhe für die Ready Heat? Hat das jemand von euch beiden auf dem Schirm, ab wie viel Meter wir deutlichen Funktionsverlust und eine Funktionseinschränkung sehen?
Ist mir jetzt also keine Höhe bekannt, ab der es wirklich nicht mehr gut funktioniert. Ich glaube, was da wichtig ist, dass man es einfach im Hinterkopf behält. Wenn ich mich wirklich in großen Höhen befinde, dass es möglicherweise Einschränkungen gibt mit der Wärmeleistung beziehungsweise vielleicht auch mit der Dauer, wie lange die Decke die Wärme abgibt. Ich würde es trotzdem mitnehmen.
Okay, dann mal an alle von draußen. Wenn ihr wisst oder in der Studie kennt, ab wann die Ready Heat nicht mehr wirklich wärmt, könnt ihr uns das ja auf unserer Podcast-E-Mail-Adresse schicken, die ihr alle kennt. Würde uns echt interessieren.
Also ich finde auch. Ich bin mal gespannt, ob wir da Rückläufer kriegen von der Industrie, vielleicht von der privaten Seite. Das kriegen wir raus. Jetzt hattest du zu Recht gesagt, dass eigentlich die Unterkühlung einer der absoluten relevanten Faktoren darstellt, wenn wir über eine Verschlechterung von Patienten da sprechen. Gibt es bei der Unterkühlung so Stadien, die uns helfen, das so ein bisschen mehr zu einzuteilen, damit man merkt, dass Helfer gerade auf der Ebene Selbst- und Kameradenhilfe, jetzt ist er auf dem Weg, stabil noch zu sein, oder jetzt wird er instabiler, jetzt komme ich wirklich in Probleme rein?
Ja, also es gibt 4 Stadien, in die man die Hypothermie einteilt. Das ist alles ein bisschen historisch gewachsen. Da ist so die gebräuchlichste, die Schweizer Einteilung für die Unterkühlung. Die hat man 2021 mal überarbeitet, diese Einteilung, und hat das Symptom des Kältezitterns aus dieser Einteilung rausgenommen. Man teilt es ja oder stuft den Patienten ein, je nachdem, welche Symptome er im Prinzip bietet, und schließt daraus dann in Anführungsstrichen auf die Komplikationen, die eintreten können, beziehungsweise auf die Körperkerntemperatur. Und wenn wir uns jetzt das Stadium 1 anschauen, beziehungsweise die Symptome, die da wichtig sind bei der Einteilung, da geht es um die Vigilanz, also wie wach ist ein Patient, wie reagiert er auf Ansprache und sind Vitalzeichen vorhanden oder nicht. Und wenn wir jetzt da in das Stadium 1 schauen, da ist der Patient natürlich wach und reagiert adäquat auf Ansprache. Das wäre das Stadium 1 der Unterkühlung. Und da habe ich natürlich ein niedriges Risiko, dass mir zum Beispiel maligne Rhythmusstörungen Schwierigkeiten machen können. Wenn wir jetzt ins Stadium 2 gucken, da ist der Unterschied zum ersten Stadium, dass der Patient nur noch auf Ansprache reagiert. Da würden wir uns dann in einem moderaten Stadium der Unterkühlung befinden. In dem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass man natürlich auch schauen muss, habe ich andere Gründe für eine Bewusstseinseinschränkung. Also habe ich ein Schädel-Hirn-Trauma, habe ich eine Intoxikation etc. Das muss ich alles ein bisschen auf dem Schirm haben, um das dann alles richtig zu bewerten. Im nächsten Stadium ist der Patient dann nur noch auf Schmerzreize erweckbar bzw. bewusstlos. Und im nachfolgenden 4. Stadium gleicher Bewusstseinszustand, sprich bewusstlos, aber keine Vitalzeichen mehr nachweisbar. Ja, und man sieht dann schon, dass mit zunehmendem Grad der Unterkühlung am Ende steht der Kreislaufkollaps, und das ist auch das Risiko, was steigt. Mit zunehmender Unterkühlung habe ich immer ein ansteigendes Risiko für einen Herz-Kreislauf-Stillstand, und da sollte ich natürlich schauen, dass ich das rechtzeitig wahrnehme, falls es soweit kommt. Und das hat aber auch Auswirkungen darauf, wie ich mit dem Patienten umgehe, weil nur im Stadium 1, also sprich der Patient ist wach, reagiert noch adäquat auf die Ansprache, befinde ich mich in einem Stadium, wo der Patient zum Beispiel selber zum Bewegen animiert werden kann. Er soll warme Getränke nehmen, soll ausreichend essen und sich, wie gesagt, eben aktiv bewegen, um wieder die Körperkerntemperatur ein kleines bisschen ansteigen zu lassen. Ab dem Stadium 2 sollte man mit dem Patienten schon vorsichtig umgehen. Ich denke, das ist eine nicht ganz unrelevante Information im Umgang mit Soldaten, die möglicherweise unterkühlt sind.
Wenn wir jetzt über diese Maßnahmen sprechen, dann ist es ja so, dass wir im Bereich Selbst- und Kameradenhilfe ein paar Dinge tun können. Du sagtest ja gerade schon, es gibt ganz praktische Sachen. Das fand ich auch interessant, als wir mit dem Jan Bräunig uns unterhalten hatten, der aus dem Bereich der Höhlenrettung kommt. Der sagte, naja, eine Wärmflasche ist ein total cooles Device, und was Warmes in der Thermosflasche habe ich mit dabei, und im schlimmsten Fall macht man halt Pipi in die Wärmflasche, dann hat man halt auch schon wieder was mit dabei. Hast du da so ein paar ganz praktische Tipps?
Wie schon kurz vorhin angesprochen, wichtig ist halt immer, dass man warmes Wasser dabei hat und eben irgendein Behältnis, wo man das dann auch umfüllen kann, dass man das dem Patienten auf den Körperstamm legen kann. Das sind, viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht, bis auf die Ready-Heat-Decke oder irgendwelche anderen chemischen Wärmebeutel. Ja, ist die Nalgene-Flasche, die ziemlich robust ist, ist da aus meiner Sicht eigentlich ein ganz gutes Tool, was man da multifunktional auch immer einsetzen kann.
Wenn wir dann jetzt sozusagen weiter hochgehen in der Rettungskette, also in das Professionelle mit reingehen, was ich zum Beispiel am CCP oder in der Rolle 1 machen kann?
Da ist in der Rolle 1 ist es wichtig, dass wir da Möglichkeiten haben, windgeschützt Patienten zu versorgen. Das heißt, ich brauche entweder ein Fahrzeug oder ein Zelt, idealerweise natürlich mit einer Wärmequelle, wo ich den Patienten weiter aufwärmen kann. weil nur so habe ich die Möglichkeit, ja, zum einen ihn aufzuwärmen beziehungsweise eben vor einem weiteren Auskühlen zu schützen.
Wie siehst du es dann mit dem Thema Flüssigkeitstherapie? Weil ich sag mal, im RTW ist es ja easy. Wir haben das entweder im Wärmfach oder zumindest der RTW ist innen drin so warm, dass die Infusionslösungen nicht besonders kalt sind. Jetzt haben wir die im Rucksack mit dabei, sind unterwegs als zum Beispiel Combat Medic vergleichbar. Und wie würdest du als Tipp geben, sollten wir die Infusionslösung mitnehmen? Bleibt die im Rucksack? Macht es Sinn, die zu geben? Sollten wir sie vorher vielleicht direkt am Körper tragen, damit sie ein bisschen aufgewärmt werden kann?
Ja, das Thema Infusion ist ja in dem Kontext sehr kritisch zu betrachten. Wann profitiert tatsächlich ein Traumapatient von einer Infusion? Und in den kalten Einsatzräumen ist es tatsächlich halt ein Problem, wenn ich Infusionslösungen im Rucksack mit mir führe. Zum einen werden die mir dort einfrieren. Ja, zum anderen ist halt die Frage, wie praktikabel es tatsächlich ist, wenn ich die Infusion am Körper mitführe und wie sinnvoll ist es dann, wenn ich die dem Patienten gebe. Wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, dass wir mit warmen Infusionen den Patienten nicht wieder erwärmen werden, ja, weil die Menge, die wir da brauchen, sehr kritisch zu betrachten ist. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns dann wieder im Bereich der Rolle 1 befinden, mit anderen Maßnahmen helfen, den Patienten wieder zu erwärmen. Was mich zu dem Punkt bringt, dass wir, je weiter wir vorne uns befinden, desto mehr müssen wir tun, dass der Patient weiter auskühlt. Das heißt, wir müssen ihn einfach von der Umgebung abschirmen, wir müssen ihn isolieren, wir müssen sämtliche physikalische Prinzipien, die da existieren, wie der Körper Wärme verliert, wenn das jetzt die Wärmeströmung, die Wärmestrahlung, die Wärmeleitung ist, das müssen wir alles unterbrechen bzw. einschränken, dass der Körper weiter Wärme verliert. Ich glaube, wenn man darauf den Fokus legt, gewinnt man deutlich mehr als mit allen anderen Maßnahmen.
Da bin ich total happy. Jetzt hast du genau das gesagt, was ich gehofft habe, dass du sagen wirst. Aber das ist immer genau der Punkt. Wir können mit diesen Basismaßnahmen viel mehr erreichen, wenn wir uns dessen bewusst sind, als dass wir versuchen, über irgendein fancy Stuff bis hin halt eben zum Thermokatheter auf der Intensivstation jemanden versuchen zu kühlen oder beziehungsweise auch zu wärmen. Und ich finde auch in der normalen täglichen Rettung, die Unterkühlung im Sommer ist die viel größere Gefahr als die im Winter, weil im Winter macht jeder die Heizung an.
Also man hat das im Sommer hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn man natürlich jetzt in Nordnorwegen bei minus 30 Grad Außentemperatur und ein bisschen Wind sich bewegt, dann denkt man dann schon früher dran, ja, als im Sommer in Deutschland auf der Straße, dass das einem gleich kalt werden könnte, wenn man sich nicht mehr bewegt. Und die Norweger haben ihren March-Algorithmus angepasst an genau diese Problematik. Die nutzen nicht primär das March, sondern das MAH. Also die schauen als allererstes, gibt es noch eine große Blutung, um die ich mich kümmern muss, beziehungsweise atmet der Patient noch. Und dann kümmern sie sich unmittelbar um den Wärmeerhalt, beziehungsweise eben die Abschirmung von den ganzen Umweltfaktoren, wie eben Wind und das Liegen auf dem Schnee. Und das ist aus meiner Sicht, wenn man jetzt aus dem Podcast heute nur eins mitnimmt, dann bitte das, dass man sich gerade in den Einsatzräumen primär mit um die Hypothermieprophylaxe kümmern muss.
Ja, da hätte ich noch einen Tipp, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, das haben wir bei so einem Pilot-PCC mal ausprobiert. Es gibt so eine aufblasbare Luftmatratze, die eine Packgröße von der Rettungsdecke hat, die super isoliert von dem Untergrund. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten.
Da gebe ich dir vollkommen recht, dass alles, wo Luft drin ist, natürlich die Wärmeleitung zum Boden deutlich besser unterbrochen wird als mit einer Feststoff-Isomatte. Die Problematik ist aber tatsächlich, wenn wir uns jetzt bei Außentemperaturen, die deutlich unter minus 20 Grad liegen, befinden, muss man immer schauen, wie kommt die Luft in die Matratze. Also die Matratze, die in dem Charlie 1-3 Satz der Gebirgstruppe oder Spezialkräfte vorhanden ist, mit so einer Handpumpe versehen, das dauert aber sehr lange, bis die aufgepumpt ist. Ja, das sind so Feststoff-Isomatten deutlich schneller in der Anwendung. Nichtsdestotrotz ist die Wärmeleitung bei dem anderen besser. Da muss man halt selber Erfahrungen sammeln, welche Matratze jetzt für den jeweiligen Einsatzzweck am geeignetsten erscheint. Was aus meiner Sicht noch zusätzlich extrem wichtig ist, ist der Schutz vor Wind. Wir benutzen da hin und wieder diese Notzelte, diese Emergency-Shelter. Die sind auf dem zivilen Markt, sind die erhältlich, sind in der Bergrettung ziemlich weit verbreitet. und generieren tatsächlich einen immensen Effekt. Ja, wenn ich den Wind im Prinzip vom Patienten wegbringe und wenn man sich dann zum Beispiel zu zweit unter so einem Notzelt befindet und sich um einen Patienten kümmert, merkt man innerhalb von Minuten, gibt es mittlerweile auch tatsächlich Literatur dazu, dass sich der Innenraum dieses Notzelts um einige Grad aufheizt. Und man kann tatsächlich dann auch unter diesem Notzelt auch ohne Handschuhe arbeiten, was bei Außentemperaturen von minus 20, 30 Grad, da muss schon wohl überlegt sein, wo man sich da die Handschuhe auszieht. Und diese Notzelte, die sind vom Packmaß gar nicht so groß, beziehungsweise gar nicht so schwer. Wenn man jetzt da so eine mittlere Größe nimmt, die wiegen ungefähr so ein halbes Kilo. Und das ist aus meiner Sicht ein wohl investiertes Mehr an Packgewicht, was man mitnehmen könnte.
Das finde ich total spannend. Ich glaube, das große Problem, was wir alle haben, ist uns wirklich mal minus 20, minus 30 Grad oder sowas vorzustellen, weil das bei uns in Deutschland so extrem selten vorkommt. Was zeichnet denn eine solche extreme Kälte aus?
Ich glaube, was zu dem Effekt der niedrigen Temperatur im Wesentlichen noch dazukommt, ist, die Luft ist sehr trocken. Das heißt, ich habe einen immensen Flüssigkeitsverlust, zum einen über das Anwärmen und eben Befeuchten der Atemluft, das ganz gerne, ja, was heißt, vergessen wird, aber dass man da gar nicht so den Fokus drauf hat, dass man auch in der Kälte, wenn man da unterwegs ist, immer schauen muss, dass man ausreichend trinkt. Und die anderen Maßnahmen, die man natürlich dann da auch immer mit im Blick haben muss, ist, sich vor Erfrierungen zu schützen. Das heißt, der adäquate Umgang mit der Bekleidung, mit der Ausrüstung. Ja, ich muss wissen, welche Handschuhe kann ich tragen, wie groß müssen die Handschuhe sein, wie groß müssen die Schuhe sein, wie eng dürfen die Schuhe sein und, und. Und in dem Zusammenhang mit dieser ganzen Prävention vor Erfrierungen ist in meinen Augen der Partnercheck in solchen Einsatzräumen extrem wichtig.
Wenn wir uns über Erfrierungen unterhalten und du sagtest ja, da muss man sehr mit aufpassen, was kann man denn präventiv dagegen machen?
Also zum einen, wie ich schon gesagt habe, dass man sich mit der Bekleidung oder mit der Ausrüstung, die man dabei hat, dass man sich da gut auskennt, dass man eben weiß, welche Handschuhe ziehe ich drunter, welche ziehe ich drüber, kann ich jetzt ohne Handschuhe irgendwelche metallenen Gegenstände anfassen oder nicht. Und gerade auch die Schuhe, wie gesagt, dass sie in der richtigen Größe verwendet werden, dass ich zwei Paar Socken drunter anziehen kann oder dass ich noch so Vapor Barrier Socks anziehen kann, dass der Schuh von innen nicht feucht wird. Das sind alles Dinge, die muss man wissen, beziehungsweise die muss man vorher schon ausprobiert haben. Und dann, wie gesagt, ist aus meiner Sicht auch der Partnercheck nicht ganz unrelevant, dass man eben schaut, haben die anderen Soldaten in der Gruppe, haben die irgendwo zum Beispiel an der Nase oder an den Ohren weiße Flecken oder dass man sie uns einmal täglich befragt, ob sie irgendwelche Gefühlsstörungen haben oder ob sonst irgendwelche Dinge sind, auf die man schauen müsste. Da gibt es so eine Checkliste. Die haben wir von den Norwegern kopiert und ein bisschen angepasst, dass sie ja leicht verständlich ist, die sogenannte Siberia Checklist. Und da sind viele Punkte aufgeführt, wie ich jemanden in Anführungsstrichen in einem kalten Einsatzraum untersuchen kann, beziehungsweise mir anschauen kann, ob er irgendwelche Probleme hat, beziehungsweise auch, wann muss ich jetzt zum Beispiel jemand einem Sanitäter vorstellen oder kann er weiter bei der Gruppe bleiben.
Dann wäre noch die Frage Schneeblindheit, also durch Sonneneinstrahlung auf den Schnee. Gibt es da irgendwas zu beachten?
Das ist natürlich ein relevanter Punkt, wenn man jetzt mal einfach in den Einsatzraum Gebirge oder auch Schnee in Gebieten, wo die Sonne scheint, schauen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel im Winter in Nordnorwegen sind, da ist nicht so viel mit Sonne. Aber wie schon gesagt, das ist ein relevanter Punkt im Gebirge, im Hochgebirge, im verschneiten Gelände, weil die UV-Strahlung natürlich durch den Schnee, durch das Eis reflektiert wird und auch mit zunehmender Höhe natürlich die UV-Belastung immer höher wird. Und das ist natürlich wichtig, dass ich zum einen, wie bei allen Dingen, wenn man sich im Gebirge oder in der Kälte befindet, einen Schwerpunkt auf die Prävention lege. Das heißt, ich brauche die richtige Sonnenbrille. mit dem richtigen UV-Filter, beziehungsweise sollte halt das ganze UVB-Licht von der Brille absorbiert werden. Da ein wichtiger Hinweis: zur dienstlichen Sonnenbrille gibt es nochmal eine extra Scheibe für Hochgebirge beziehungsweise für Gletscher. Die absorbiert noch mehr UV-Licht als die normale graue Scheibe der dienstlichen Brille. Und ja, Prävention, wie gesagt, Sonnenbrille dabei haben und idealerweise sollte irgendeiner in der Gruppe vielleicht noch eine zweite Sonnenbrille dabei haben, wenn einer seine verliert, sie irgendwo runterfällt, Gletscherspalte oder wie auch immer, dass man eine zweite parat hat. Was man auch machen kann, das wird der ein oder andere sicherlich schon gehört oder gelesen haben im Internet, man kann ja auch eine Rettungsdecke als Ersatz-Sonnenbrille verwenden. Die filtert auch nahezu das ganze UVB-Licht. Was nur da in dem Zusammenhang wichtig ist, dass man das vorher mal ausprobiert hat, je nachdem, welche Rettungsdecke man mitnimmt, wie gut man da durchschauen kann. Die normalen goldenen Rettungsdecken sind da sehr gut durchlässig, dass man sieht, wo man hinläuft. Wenn man jetzt zum Beispiel die nimmt, die wir so immer dabei haben, die olivenen, da kann man deutlich schlechter durchschauen als durch die goldenen Rettungsdecken.
Ja, das kenne ich von der CMC. Da hat die österreichische Bergwacht einen Vortrag gehalten und hatte das vorgestellt mit der Rettungsdecke. Ganz tolles Gadget, kostet nicht viel Platz, ist nicht schwer, kann man immer mitnehmen.
Wenn es jetzt dann doch mal so weit gekommen ist, dass man tatsächlich sich die Augen in Anführungsstrichen verbrannt hat, es ist ja wie mit einem Sonnenbrand, das dauert ein bisschen, bis man das merkt, dass es tatsächlich passiert ist. Die Augen tun weh, stellenweise tritt auch ein Verkrampfen der Augenlider auf oder man sieht schlecht. Dann ist es eben wichtig, dass man die Augen abdeckt. Gegebenenfalls Bepanthensalbe, wenn man dabei hat, das benutzen kann und eine Analgesie machen sollte, sprich Ibuprofen oder ähnliches kann man da nehmen. Und dann muss man leider warten, bis das vorbei ist. In der Regel sind so 24 bis 48 Stunden, sollte sich das wieder geben. Wenn nicht, muss man sich auch Differentialdiagnosen so ein bisschen vor Augen führen. Was kann da noch mit dem Auge passiert sein?
Warum kann man keine Lokalanästhesie oder Kortikoide geben?
Also Lokalanästhetika soll man vermeiden, weil es das Infektionsrisiko natürlich steigert. Das soll man tatsächlich nur machen und auch nur ganz kurz, wenn es gar nicht anders geht. Also wenn derjenige das Auge offen halten muss zum Sehen, weil er irgendwo, keine Ahnung, selbstständig absteigen oder klettern muss. Ansonsten sollte man das unterlassen, dass man Lokalanästhetika aufs Auge träufelt.
Ja, ich glaube, das ist ganz relevant. Ich freue mich auch schon, wir machen bald eine Folge mit den Augenärzten zusammen, um genau diese Sache mal im Detail nochmal zu besprechen. Aber unterm Strich, und kann man jetzt schon mal vorweg sagen, je weniger ich am Auge mache, desto besser. Und gerade der Schmerz im Auge ist einer der relevantesten Reflexe, der dafür sorgt, dass ich nämlich das Auge dann nicht überlaste. Und das ist die Gefahr dabei, wenn Lokalanästhetikum draufkommt, dann mache ich Dinge, weil sie nicht wehtun, die dem Auge nachhaltig schaden können.
Ich wollte noch eine Frage zurückkommen von der Prävention, die Ernährung im Gebirge. Ist das eine andere Ernährung oder ist die höher kalorisch oder sowas?
Wenn wir jetzt im Gebirge oder in der Höhe oder auch in der Kälte unterwegs sind, ist es, glaube ich, recht leicht nachvollziehbar, dass wir einen höheren Kalorienverbrauch haben, allein schon durch die körperliche Anstrengung beim Gehen in die Höhe beziehungsweise auch in der Höhe und auch in der Kälte. Und das kann den normalen Kalorienumsatz um 1000, 2000 Kilokalorien schon übersteigen. Und das Problem, was wir in der Höhe beziehungsweise auch in der Kälte haben, dass der Appetit in der Regel nicht in gleichem Maße ansteigt, dass man weniger Hunger hat und dass man sich im Prinzip selber immer dazu anhalten muss, tatsächlich zu essen, um nicht in ein relevantes Kaloriendefizit zu kommen. Was auch sehr wichtig ist, gerade in der Kälte, ist die ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Das ist natürlich nicht immer leicht, weil ich nicht unlimitiert Flüssigkeit mit mir rumtragen kann. Das gefriert mir im Rucksack. Das heißt, ich sollte es immer in einer Thermoskanne haben, beziehungsweise zeitnah immer Schnee schmelzen, wenn ich die Gelegenheit habe. Und wie gesagt, darauf zu achten, dass ich eben genug Flüssigkeit aufnehme, weil auch eine mangelnde Hydratation natürlich ein relevanter Risikofaktor ist für auch Erfrierungen. Ja, weil wenn ich wenn ich Flüssigkeit an Bord habe, dann kommt es zu einer Minderdurchblutung in der Peripherie und das kann immer ein Risiko für Erfrierungen sein.
Wenn wir jetzt sowieso beim Thema Wasser sind, wie sieht es denn aus, wenn es sozusagen zum Worst Case kommt? Sprich, ich tauche aus welchen Gründen auch immer, auf einmal in einen verdeckten Gebirgsbach ein oder sonstiges. Das heißt, ich kriege von jetzt auf gleich eine massive Reduktion der Körpertemperatur, also diese berühmte Kaltwasserimmersion. Was passiert in dem Moment mit so einem Körper?
Also beim Sprung oder beim Sturz ins eiskalte Wasser kann man im Prinzip vier Stadien einteilen, in jedem Stadium gibt es so andere Gründe, warum jemand zu Schaden kommen kann. Und im ersten Stadium, sprich im ersten Moment oder in der ersten Phase so einer Kaltwasserimmersion, passiert immer das Gleiche. Die Leute holen ganz tief Luft, fangen an zu hyperventilieren. Und in diesem Stadium ist es natürlich gefährlich, gerade durch die Hyperventilation bzw. durch dieses tiefe Luftholen, dass man beispielsweise Wasser aspiriert. Da ist es wichtig, in den ersten Sekunden sich zu kontrollieren, dass man das eben nicht unkontrolliert macht, diese Hyperventilation, ja, sondern dass man sich in Anführungsstrichen in den Griff bekommt, ja, versucht sich zu sortieren, um eben handlungsfähig zu bleiben. Ein zweites Problem in dieser ersten Phase sind auch Rhythmusstörungen. Wenn ich ins Wasser falle, habe ich auf der einen Seite, also ins Eiswasser oder ins eiskalte Wasser, man spricht ja davon von Temperaturen, also Wassertemperaturen unter 10 Grad, das wird schon als sehr kaltes Wasser bezeichnet. Wenn ich da reinstürze, habe ich auf der einen Seite den Sympathikus, der einen Herzfrequenzanstieg macht, einen Blutdruckanstieg macht. Und auf der anderen Seite aber, wenn das Gesicht auch unter Wasser taucht, kommt möglicherweise der Tauchreflex zum Tragen, eben mit einem Abfall der Herzfrequenz. Und dieser autonome Konflikt kann unter Umständen auch Rhythmusstörungen auslösen, die ebenso zu einem Kollaps und dann auch zum Ertrinken führen können. Initiale Phase, die ist relativ kurz. Sie dauert nur so 2-3 Minuten. Wie gesagt, wenn ich das in Anführungsstrichen überstanden habe, trotzdem aber immer noch im Wasser bin, laufe ich irgendwann Gefahr, dass durch das kalte Wasser und die verminderte Durchblutung der Nerven und der Muskulatur die Schwimmfähigkeit irgendwann nicht mehr gegeben ist und ich dann einfach untergehe, weil ich nicht mehr schwimmen kann. Da spricht man in der Regel so von bis zu einer halben Stunde, wo das Schwimmversagen zum Tragen kommt. Und sollte ich mich dann immer noch im Wasser befinden, weil ich mich irgendwo festhalten kann oder weil die Bekleidung, die ich anhabe, mir hilft, dass ich an der Wasseroberfläche bleibe, dann habe ich die Gefahr der Unterkühlung. Ja, das ist, glaube ich, auch recht leicht nachvollziehbar, dass wenn ich im eiskalten Wasser schwimme, dass der Wärmeverlust übers Wasser, über Konduktion, Konvektion natürlich deutlich schneller geht. Ja, und dass ich dann ja auch innerhalb von einer halben Stunde so weit abkühlen kann, dass es dann gefährlich wird. Und die letzte Phase, wenn ich dann doch aus dem Wasser gerettet werden kann, ist das Problem, dass ich das Risiko habe für einen Rettungskollaps. So nennt man das, wenn man Unterkühlte rettet, beispielsweise eben, wie gesagt, aus dem Wasser. Auch da kann ich wieder einen Kreislaufkollaps aufgrund der Unterkühlung bekommen, beziehungsweise aber auch durch Volumenverschiebungen, weil ich ja die ganze Zeit den Wasserdruck habe, der auf den Körper wirkt. Und wenn ich dann denjenigen aus dem Wasser rausziehe, dann ist plötzlich der Wasserdruck weg und es kommt zu Volumenverschiebungen und die dann auch Rhythmusstörungen beziehungsweise eben Kreislaufkollaps auslösen können.
Jetzt weiß ich ja ein bisschen aus der Vorgesprechung heraus, ihr habt da eine Studie zugemacht. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Weil das fand ich total spannend, was ihr da vorhattet und wie ihr es durchgeführt habt. Das war ja schon wirklich ziemlich cool im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die Gebirgsjägerbrigade macht jedes Jahr in Nordnorwegen natürlich auch eine Ausbildung, die unter anderem beinhaltet, wie man sich verhält, wenn man in Eis einbricht. Und dazu sieht man einfach in einen See, in die Eisfläche ein Loch. Und dann stellen sich die Kameraden, jeder einzeln, an das Loch hin. Und dann springt man in das Wasser, beziehungsweise macht einen Schritt nach vorne und fällt in das Wasser. Und dann ist eben genau das, was ich vorhin angesprochen habe, kommt die Phase, wo man sich kontrollieren muss. Ja, und dann handelt man, also man nimmt dann zum Beispiel die Stöcke, die man dabei hat und versucht sich wieder auf die Eisoberfläche zu ziehen. Und wir haben dieses Ausbildungsszenario genutzt, um einfach mal zu schauen, was macht denn der Herzrhythmus? beispielsweise bei den Leuten wieder ins Eiswasser fallen. Ja, und wir haben uns vom Schifffahrtsmedizinischen Institut der Marine, wir haben uns zwei EKGs ausgeliehen, die wasserdicht sind, und haben das an einzelne Personen dieser Ausbildung befestigt, und die sind dann mit dem EKG ins Wasser gegangen, und wir haben dann im Nachhinein ausgewertet, ob es zu irgendwelchen relevanten Rhythmusstörungen kommt oder nicht. Und das, was wir gesehen haben, ist, dass es keine relevanten Rhythmusstörungen bei den Leuten gibt, die wir da beobachtet haben. Man sieht es natürlich, die Herzfrequenz steigt an, auch die Herzfrequenzvariabilität ändert sich. Das heißt, alle Effekte kommen irgendwie schon so ein bisschen zum Tragen, aber es treten keine malignen Rhythmusstörungen auf. Und in dem Zusammenhang, da wir eh gesagt haben, okay, wir untersuchen da jetzt Dinge, haben wir auch noch zum Beispiel die Körperkerntemperatur gemessen über so Kapseln, die man runterschlucken kann, und haben parallel dazu die Temperatur im Ohr vor und nach dieser Immersion gemessen, um einfach nochmal zu zeigen, dass es nicht sinnvoll ist, in so einem Szenario im Gehörgang die Temperatur zu messen, weil ich da ziemlich viele Fahrkarten messen kann, ja, und damit theoretisch die falschen Rückschlüsse auch ziehen könnte.
Spannend. Meinst du mit Fahrkarten tatsächlich auch nach oben oder nur nach unten?
Wir hatten häufig nicht Ausreißer, sondern halt Fehlmessungen im unteren Bereich, beziehungsweise hat das Thermometer angezeigt, dass es keine Temperatur messen kann. Und das war erstaunlicherweise auch unabhängig davon, ob wir jetzt, also wir haben in beiden Gehörgängen gemessen, und einen hatten wir mit einem Gehörschutzstopfen verschlossen, um eben zu versuchen, zu verhindern, dass viel Wasser in diesen Gehörgang eintritt, aber in beiden Gehörgängen im Prinzip den gleichen Effekt. Und wir haben auch die Messung in dem Zelt gemacht, also es lag nicht an der Außentemperatur, also an den technischen Vorgaben für das Thermometer, dass wir da eben diese Ausreißer hatten.
Das finde ich spannend. Hast du vielleicht auch geguckt, ob das sowieso mit den generellen Messungenauigkeiten beim Ohrthermometer korreliert? Weil das wissen wir ja noch aus der Covid-Pandemie und aus vielen Bereichen heraus, vom Zerumen angefangen über im Prinzip einen falschen Winkel, ist das ja sowieso eine, ich sag mal, fehleranfällige Methodik.
Ja, also die Temperaturen, die wir vorher gemessen haben, die waren ähnlich der Körpertemperatur, aber auffällig war, wie gesagt, die Messung danach, dass wir da deutliche Abweichungen hatten. Ja, weil die Körperkerntemperatur natürlich über diesen kurzen Zeitraum, das haben wir an den Kapseln gesehen, nicht abfällt, was auch nicht zu erwarten war. Aber wie gesagt, die tympanale Messung ist da tatsächlich problematisch. Wir haben jetzt für die Ausbildung im Jahr 26 wieder eine Folgestudie geplant, in der wir die Soldaten über einen längeren Zeitraum messen, also wieder mit diesen Kapseln, eine ganze Zeit vor der Immersion und dann auch im Prinzip so lange, wie es geht, nach der Immersion, um eben zu sehen, gibt es relevante Änderungen der Körperkerntemperatur im Nachhinein, nach dieser Immersion, und versuchen da mit anderen nicht invasiven Temperaturmessmethoden die Temperatur zu messen. Und dann schauen wir mal, ob wir da andere Sachen rausbekommen, beziehungsweise ob sich da eben Geräte zeigen, die man in so einem Kontext besser einsetzen kann.
Ja, spannend. Also ich sehe schon, wir haben noch eine Folge auf, und da müssen wir auf jeden Fall drüber schnacken, wenn du diese Studie abgeschlossen hast. Also das finde ich total interessant. Also mal gucken, was da rauskommen wird. Jetzt haben wir unheimlich viel über Kälte gesprochen. Was mich aber nochmal interessieren würde, wenn wir tatsächlich in die Erfrierung reingehen, was mache ich denn mit einer Erfrierung rein praktisch? Und zwar auch wieder auf den verschiedenen Ebenen. Was kann ich im Bereich Selbst- und Kameradenhilfe machen? Wie erkenne ich überhaupt eine Erfrierung? Und was kann ich denn machen, wenn ich feststelle, okay, das hat jetzt richtig einen großen Anteil an der Extremität oder an der Nase, an den Ohren erwischt. Wie soll ich da weiter vorgehen? Jetzt auch auf Ebene der Rolle 1 als Beispiel.
Man sollte da unterscheiden zwischen einer oberflächlichen und einer tiefen Erfrierung. Und bei den oberflächlichen Erfrierungen zeigt sich das initial durch eine Rötung, beziehungsweise in der Folge dann durch ein Taubheitsgefühl oder so Kribbelparästhesien und weiße Flecken. Und wenn ich sowas irgendwo wahrnehme, an der Nase, an den Wangen, an den Ohren, Fingern, wie auch immer, dann sollte ich initial versuchen, das Ganze aufzuwärmen. Ja, wenn ich nichts Besseres habe, dann kann ich mir natürlich zum Beispiel die Hand unter die Achsel stecken oder die Füße irgendwie unter den beim beim Buddy unter den Anorak und dort versuchen wirklich Skin to Skin die Haut wieder aufzuwärmen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist nicht reiben, also die möglicherweise erfrorene Haut definitiv nicht aber mit Schnee einreiben, weil das schädigt die Haut natürlich noch deutlich mehr. Und dieses Skin-to-Skin aufwärmen oder wie auch immer ich das dann mache, sollte ich 10 bis 15 Minuten machen. Und wenn ich dann keine Besserung feststelle, dann muss ich schauen, dass ich mich irgendwo beim Sanitätspersonal vorstelle, ja, das heißt in Richtung Rolle 1. Und dann muss ich schauen, dass ich die Finger, Füße oder was auch immer in einem Wasserbad wieder aufwärme. Weil dann befinde ich mich da schon in einem Bereich, wo ich auch eine tiefergreifende Erfrierung haben kann, wenn sich das nicht durch die Initialmaßnahmen wieder bessert.
Und was ist mit diesem Spruch? Freeze it in January, cut it in June?
Ja, das ist natürlich so, wenn die Erfrierungen tiefergehend waren und ich eine wirklich tiefe Erfrierung Grad 3 oder 4 habe, dann wird sich irgendwann Gewebe demarkieren, was dann irgendwann amputiert werden muss. Aber das zeigt sich im Verlauf erst. Aber wichtig ist, wenn ich tatsächlich eine relevante Erfrierung habe, ja, und sich das nach dem Aufwärmen im Wasserbad zeigt, dass ich zum Beispiel blutgefüllte Blasen habe an den Stellen, dann muss ich irgendwohin evakuiert werden in ein Zentrum, was sich mit Erfrierungen auskennt und muss dort weiter behandelt werden. Weil dann stellt sich die Frage, macht es Sinn, beispielsweise Iloprost oder tatsächlich eine Thrombolyse einzuleiten und. Also da gibt es einige Dinge, die man machen kann, um, wenn man schnell ist, da noch Gewebe zu retten.
Ja. Das finde ich ganz interessant, dass Iloprost hier so einen Stellenwert bekommen hat. Denn ich kenne es aus der Intensivmedizin in einem vollkommen anderen Indikationsspektrum. An welcher Stelle in der Rettungskette würdest du empfehlen, dass man es dann mit vorhalten sollte, wenn wir über Cold Weather Operations sprechen?
Ich denke, wenn wir da über Ebenen sprechen, wäre die Ebene 2 wahrscheinlich das, wo man mit dem Iloprost anfangen könnte, beziehungsweise auch mit einer Thrombolyse. Weiter vorne ist es, glaube ich, nicht zweckmäßig oder umsetzbar.
Ja, da stimme ich dir zu, weil ich sage mal, das sind auch alles keine Medikamente, die so ganz einfach zu handhaben sind. Ich sage mal, um es so ein bisschen zu erklären, für die Leute, die mit Iloprost bisher wenig zu tun haben, Iloprost oder das aus Ilomedin als, ich sage mal, Präparatename, sind sogenannte Prostacyclin-Analoga. Das heißt also, sie sorgen dafür, dass die Thrombozytenaggregation, also das Anheften der Blutplättchen, nicht mehr so gut funktioniert. Und gleichzeitig nutzt man es aber auch, um die pulmonale Hypertonie zu behandeln. Also wenn jemand einen sehr hohen Blutdruck im kleinen Kreislauf hat. Und ich kenne es in der Vernebler-Variante. So haben wir es auf intensivem Schwerpunkt genutzt, aber man kann es halt auch IV geben. Und ich denke, du sprichst wahrscheinlich eher die IV-Therapie an.
Ja, genau. Aber das ist, wie gesagt, oder wie du auch schon sagst, nichts für weit vorn, wo ich auch gar nicht die Möglichkeiten habe, den Patienten so zu überwachen, dass ich sowas gut geben kann. Ja. Also so ein Patient, wo ich das vermute, also wenn man jetzt von Ausbildung, Übungsmaßnahmen spricht, da muss er sowieso wirklich in ein Zentrum evakuiert werden. Wenn wir uns jetzt aber über andere Szenarien unterhalten, ist aber trotzdem aus meiner Sicht eine Ebene 2 Versorgungseinrichtung wahrscheinlich das Minimum, wo ich so einen Patienten hin evakuieren muss.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Hochinteressant, was das angeht. Also da tut sich auch wieder eine Menge. Und was ich aus einem Case Report mal gelesen hatte, das fand ich total spannend. Die haben zum Aufwärmen den Patienten klar in ein Wasserbad gepackt und dann haben die Sous-Vide-Garer geholt und haben diese Sous-Vide-Garer dort reingepackt, um die Temperatur konstant und ausreichend zu halten.
Genau, das ist auch so ein Tool für das Warmwasserbad, was es zum einen sehr einfach macht, um die Temperatur gleich zu halten, weil ich sollte ja so ungefähr 40 Grad Wassertemperatur haben. Und dadurch, dass das Wasser immer in Bewegung gehalten wird, habe ich natürlich überall dann die gleiche Temperatur. Weil wenn ich so eine kalte Extremität in das Wasserbad packe, dann wird sich natürlich die Temperatur unmittelbar um den Fuß, um die Hand rum natürlich ändern. Und durch die kontinuierliche Bewegung in diesem Wasserbad habe ich dann immer eine konstante Temperatur an den relevanten Hautpartien. Sowas wäre tatsächlich was, wo man sich überlegen könnte, ob man das eben bei einem Rolle 1 Asset irgendwo mit ins Portfolio packt. Weil die sind nicht groß, die kosten nichts. Das einzige Problem ist, die brauchen Strom.
Ja gut, aber sag mal, das ist etwas, das nehmen wir mal mit, wenn wir das nächste Mal über die Ausstattung Rolle 1 reden. Weil wie du zu Recht sagst, das ist ja etwas, was wir schon sehr weit vorne brauchen und vor allem, was bei ganz vielen Operationen im Tagesalltag schon mit vorkommen könnte. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Kälte gesprochen. Jetzt kommt ja der nächste Faktor mit dazu, nämlich Höhe. Und wir wissen, dass Höhe ja ganz, ganz viele physiologische Auswirkungen hat. Also nicht nur aus der Flugmedizin heraus, sondern auch bei euch. Ihr steigt zwar nicht so schnell auf wie ein Flugzeug, aber trotzdem sind es ja physiologisch gesehen dieselben, ich sag mal, Performance-Störungen, die daraus entstehen können. Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben, was es heißt, wenn wir über Höhe sprechen?
Ja, wenn wir über Höhe reden, steht ganz am Anfang mal eine Einteilung, über welche Höhen sprechen wir eigentlich. Alles über 1500 Meter Höhe bis 2500 Meter Höhe bezeichnet man so als mittlere Höhen. Darüber hinaus ab 2500 bis 5300 Meter als große Höhen und alles über 5300 als extreme Höhen. Das hat man sich nicht einfach ausgedacht, sondern das lässt sich so bestimmt an der hypobaren Hypoxie und den Auswirkungen auf den Körper festmachen. Bis 2500 Metern muss ich im Prinzip nichts Spezielles machen, um mich darauf vorzubereiten, mich in solche Höhen zu begeben. Ja, weil da der Körper in der Lage ist, diese Hypoxie, die da vorhanden ist, auszugleichen. Ja, oberhalb von 2500 Metern muss der Körper sich in irgendeiner Form akklimatisieren an den geringen Sauerstoffpartialdruck. Und oberhalb der Höhe von 5300 Metern ist selbst mit Akklimatisation ein dauerhafter Aufenthalt einfach nicht möglich, weil der Sauerstoffpartialdruck zu gering ist. Ja. Es gibt auch keine permanent besiedelten Gebiete, die oberhalb dieser Höhe liegen. Daran wird eigentlich offensichtlich, dass das tatsächlich nicht funktioniert.
Hat die Baumgrenze doch schon ihren Sinn, ne?
Ja.
Was heißt es denn, wenn wir uns in dieser hohen Höhe unterwegs bewegen? Was kann uns medizinisch dort erwarten? Und auch wieder so den Punkt aus dem Bereich Selbst- und Kameradehilfe kommend, worauf muss ich achten, wenn ich auf meinen Buddy, auf meinen Nebenmann, meine Nebenfrau achte?
Das, was man in mittleren Höhen schon merkt, ist tatsächlich, dass die Performance der Menschen nachlässt. Am Anfang steht da diesmal nicht unbedingt gleich das Körperliche, sondern es gibt tatsächlich auch Hinweise oder Nachweise, dass auch bestimmte Hirnfunktionen eingeschränkt sind, schon ab den mittleren Höhen. Und was man aber tatsächlich dann offensichtlich merkt, ist die Leistungseinschränkung, ja, in der Höhe. Und die Sauerstoffaufnahme der Muskulatur sinkt einfach mit zunehmender Höhe und das merkt man natürlich. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das ist jetzt nicht weiter schlimm, darauf kann ich mich einstellen, das habe ich auf dem Schirm. Man kann tatsächlich aber auch natürlich krank werden, ja, eine Höhenerkrankung entwickeln und das Risiko beginnt dann so ab den 2500 Metern, das heißt ab den großen Höhen, wenn ich mich darüber aufhalte, längere Zeit und eben nicht an die Höhe akklimatisiert bin. Ja, das heißt auch hier, wenn wir uns in dem Bereich bewegen, so wie bei vielen anderen Sachen, ist die Prävention ausschlaggebend. Das heißt, ich muss mich vorher vorbereiten, ich muss mich akklimatisieren. Der Körper muss sich an die Höhe gewöhnen und das kann ich auf verschiedene Art und Weise machen. Denn, wie schon angesprochen, wenn ich mich einfach so in Höhen oberhalb von 2500 Metern begebe, habe ich nicht nur einen Leistungseinbruch, sondern ich kann tatsächlich auch relevant höhenkrank werden.
Was bedeutet es dann, wenn du sagst, relevant höhenerkrankt? Was verbirgt sich dahinter an Symptomen?
Die bekanntesten Höhenerkrankungen sind ja einmal die Höhenkrankheit an sich. Und dann gibt es noch verschiedene ödematöse Erkrankungen. Als Stichwort ist natürlich hier das Hirnödem und das Lungenödem genannt. Aber um nochmal auf die Höhenkrankheit an sich zurückzukommen, das kann mir tatsächlich ab 2500 Meter schon passieren. Und als Hauptsymptom habe ich in der Regel immer Kopfschmerzen. Und dann kommen noch Symptome dazu wie Abgeschlagenheit, Schwindel, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Übelkeit. Und die Kombination von diesen zusätzlichen Symptomen mit dem Kopfschmerz ist eigentlich ausschlaggebend für eine Höhenerkrankung. Und das kann so schlimm sein, dass die Leute tatsächlich zu nichts mehr in der Lage sind auf der Höhe.
Reicht da das normale nicht-steroidale Antiphlogistikum, also sprich Ibuprofen, Paracetamol?
Also ich kann auf jeden Fall Ibuprofen, Paracetamol gegen die Kopfschmerzen nehmen. Ja, was bei Höhenerkrankungen grundsätzlich immer gut ist, ist, dass ich wieder absteige. Es gibt natürlich Situationen, wo das schlecht möglich ist oder nicht möglich ist. Da zeigt sich auch immer der Unterschied zwischen dem militärischen und dem zivilen Bergsteigen, dass ich militärisch gar nicht so viele Möglichkeiten oder Optionen habe, wenn ich das im zivilen Kontext betreibe. Ich kann versuchen, auf der Höhe erstmal zu bleiben, das mit Ibuprofen bzw. Dann auch mit Acetazolamid zu behandeln. Und wenn es mir wieder besser geht, merklich besser geht, kann ich einen weiteren Aufstieg wagen.
Das heißt also letztendlich die Adaptation an diese Umgebung, also das, was du als Akklimatisation beschrieben hattest, hilft, wenn ich die Zeit habe, dass ich mich nach und nach anpasse und dann auch die Symptome geringer werden.
Genau. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man sich akklimatisieren kann. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man nur sehr langsam in die relevanten Höhen geht. Das heißt, wenn man pro Tag nicht mehr als 500 Meter Höhendifferenz als Schlafhöhe hat. Und somit kann ich mich relativ langsam, beziehungsweise den Körper langsam an die Höhe gewöhnen. Ich kann natürlich tagsüber, wenn ich jetzt eine bestimmte Zielhöhe erreicht habe, nochmal darüber hinausgehen, ja, und nochmal Anreize zu schaffen, muss aber zwingend dann wieder auf diese Höhe zurück, um dort zu übernachten. Ja, alle 3 bis 4 Tage sagt man auch, dass man eine in Anführungsstrichen Pause einlegen soll. Das heißt, keine Schlafhöhendifferenz mehr hat zum Vortag. Und so kann ich mich Schritt für Schritt an diese Höhe gewöhnen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht immer die Zeit haben, beziehungsweise die Möglichkeiten haben, uns da Schritt für Schritt an die Höhe zu gewöhnen, weil es keine Möglichkeiten gibt, da irgendwo zu übernachten etc. Man kann versuchen, sich im Rahmen einer Vorstationierung oder Pre-Staging, nennt sich das, auf einem beispielsweise auf einer anderen Höhe beziehungsweise an einem anderen Berg langsam an die Höhe zu gewöhnen und dann auf den Berg zu verlegen, wo man eigentlich hin möchte. Und als dritte Möglichkeit gibt es auch noch die Variante, dass ich durch eine intermittierende Hypoxie auf normaler Höhe, durch das Einatmen von hypoxischen Luftgemischen, den Körper schon versuche, an die Höhe zu gewöhnen. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Das bekannteste sind so diese Hypoxiezelte. Ja, die kann man sich über sein Bett spannen und da ist ein Generator dran, der mir, das kann ich einstellen, was für eine Höhe ich da haben möchte oder was für ein Sauerstoffanteil in der Atemluft drin sein soll. Damit kann ich mich dann auch Schritt für Schritt über mehrere Tage, Wochen an eine bestimmte Höhe adaptieren bzw. akklimatisieren. Und dann sind diese Erscheinungen wie die akute Höhenkrankheit deutlich geringer als, klar, wenn ich unakklimatisiert aufsteige.
Wenn wir jetzt über Komplikationen der Höhenkrankheit sprechen, du hattest ja schon AMS, Hayes-Habe, sowas mit benannt, dann ist ja die ödematöse Veränderung von Geweben ja hier das Hauptproblem. Und zwar egal, ob ich jetzt das pulmonal betrachte oder zentral betrachte. Wie hast du oder was für Möglichkeiten der Therapie gibt es dort? Ist da im Prinzip das Furosemid das Einzige oder vielleicht dann entsprechend der PEEP? Oder hast du noch andere Ideen dazu?
Zu beiden Ödemen, also zum Hirnödem und zum Lungenödem, muss man sagen, das sind beides in der Höhe lebensbedrohliche Komplikationen. Wo ich mir initial tatsächlich Gedanken machen muss, wie komme ich unmittelbar wieder zurück? Also auf niedriger Höhen unter einem erhöhten Umgebungsdruck. Weil das hilft in beiden Fällen. Ja. Sauerstoff kann hilfreich sein, wenn ich nicht unmittelbar absteigen kann, beziehungsweise Medikamente. Du hast jetzt beim HAPE wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob du auch das in Bezug auf das HAYS genannt hast, das Furosemid angesprochen, das ist zu vermeiden. Kann man nicht geben. Für das Hirnödem ist als Medikament Dexamethason das Medikament der Wahl. Zusätzlich, also wenn ich nicht absteigen kann, unmittelbar. Ja, Sauerstoff, Dexamethason und wenn ich dabei habe, einen portablen Überdrucksack, um eben einen erhöhten Umgebungsdruck zu schaffen, also einen Abstieg zu simulieren. Und beim HAPE ist es im Prinzip das Nifedipin, um im Lungenkreislauf den Druck zu senken. Ja, aber auch da, wie gesagt, bei beiden wichtig, primär der Abstieg.
Das heißt also, wenn ich das erreichen kann, ist das sicherlich das Beste. Wie sieht es mit einer Sauerstofftherapie aus? Also wenn ich sowas zur Verfügung habe, hilft das? Wird das tatsächlich auch zu einer Reduktion von Symptomen führen? Oder ist es dann eigentlich schon zu spät, wenn ich in der ödematösen Phase bin?
Also Sauerstoff hilft da grundsätzlich immer. Das Problem, was man natürlich hat, ist, dass das eine Ressource ist, die man da nicht unlimitiert zur Verfügung hat. Aber hilft auf jeden Fall. Was man beim HAEB, also beim Lungenödem zusätzlich noch machen kann, ist sogenannter Autopiep, dass man versucht, durch die fast geschlossenen Lippen auszuatmen, um einen erhöhten Druck in der Lunge zu schaffen. Und das konnte der Markus Tannheimer ganz gut zeigen, gibt es auch eine Veröffentlichung dazu, dass das einen relevanten Einfluss auf die Sauerstoffsättigung hat, tatsächlich. Aber man muss das über einen längeren Zeitraum machen.
Okay, das ist natürlich interessant. Jetzt ist die Frage, was für Gewebe oder was für Organsysteme können noch davon betroffen sein, wie die wir noch nicht erwähnt hatten?
Gut, als Ödem hat man ganz häufig auch noch bei der normalen Höhenkrankheit, dass man so ein bisschen Ödeme im Gesicht bekommt. Die sind aber nicht weiter problematisch.
Okay, wie sieht es mit Retina-Blutungen aus?
Genau, diese höhenbedingten Augenveränderungen oder Einblutungen oder auch ödematösen Veränderungen der Makula sind auch beschrieben. In der Regel verläuft das symptomlos. Wenn sich jedoch am Visus etwas ändert, sprich der Visus sich verschlechtert in der Höhe, dann sollte man auch da erwägen, abzusteigen, wenn man keinen anderen Grund hat, tatsächlich für diese Veränderung am Auge. Ja. Was die wenigsten natürlich dabei haben werden, ist ein Tool, mit dem ich den Augenhintergrund mir angucken kann. Das heißt, ich werde das gar nicht primär mir anschauen können, ist das jetzt eine Retina-Blutung oder ist das eine Schwellung der Makula etc. Das heißt, da, wenn ich irgendwelche Veränderungen wahrnehme, die tatsächlich sich nicht anders erklären lassen, dann sollte ich immer einen Abstieg erwägen.
Okay, also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wenn ich in der Höhe die Probleme habe, dann sollte ich zusehen, dass ich in die Tiefe komme und in die Wärme komme.
Genau. Unten in der Wärme ist immer am besten.
Am Pizzaofen. So, Enrico, wir müssen jetzt noch zum Abschluss brauchen wir noch ein Codewort von dir für diese Folge.
Da würde ich, wie vorhin schon erwähnt, dadurch, dass mir das am Herzen liegt, dass da jeder was zu dieser Thematik mitnehmen soll, Unterkühlung vorschlagen.
Ja, super. Nehmen wir das Codewort Unterkühlung. Ich werde mir den Podcast selber nochmal anhören, weil es waren sehr viele sehr interessante Themen dabei, die ich nochmal nacharbeiten muss. Das muss ich nochmal, wenn ich den selber mal höre, damit ich auch meine Punkte bekomme. Und jetzt übergebe ich an Dennis und vielen Dank für deinen Vortrag.
Ja, Enrico. Auch meinerseits ganz, ganz herzlichen Dank für nochmal so einen Deep Dive in diese für uns doch eher seltene Thematik. Für deinen Bereich natürlich vollkommen anders, aber wir müssen uns einfach im Klaren darüber sein. Kälte, Höhe, das sind alles Herausforderungen, denen wir uns im Alltag stellen werden müssen. Und vor dem Hintergrund wirklich Chapeau nochmal für diesen tiefen Einblick.
Sehr gerne.
Dann wünschen wir euch alle noch einen schönen Resttag oder Abend oder Nacht, wenn ihr zum Einschlafen gehört habt, wie auch immer. Und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss zusammen.
Tschö.
Ciao.
Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen aus dieser Folge. Und wie versprochen, wie findet ihr uns in Moodle? Total einfach. Wenn ihr in Link und Learn auf Moodle geht, gibt es ein Suchfeld. Da gebt ihr ein taktische Medizin. Dort findet ihr die Folgen von 2025 beginnend. Alle und könnt dort eure Zertifikate erwerben, wenn ihr alle Codewörter habt.